SRF 1.
.30 Uhr Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Vor der Revolutionsfeier in Ägypten. Bei Explosionen in Kairo sterben mehrere Menschen. Gute Nachricht für die Patienten. Die Medikamente sind billiger geworden, auch in der Schweiz. Der britische Zickzackkurs. Premier Cameron sagt am WEF Ja zu Investitionen, aber Nein zur Einwanderung. Aus der Traum vom Schweizer Grand Slam-Finale. In Melbourne scheidet Roger Federer aus. Um 13 Uhr. Was, wenn einmal alle Holocaust-Überlebenden gestorben sind?
Es gibt immer irgendwelche Überlebenden, die wissen, wer man ist.
Aber was, wenn nicht? Was wäre, wenn es eines Tages nur einen einzigen Überlebenden gäbe? Müsste der auch beweisen, dass er Jude ist?
Der Film Der letzte Mensch hat heute Premiere an den Solothurner Filmtagen. Einer der letzten großen Schauspieler seiner Zeit, Mario Adorf, ist Gast im Tagesgespräch. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Pascal Schmitz. Er hat die Nachrichten.
Drei Anschläge haben die ägyptische Hauptstadt Kairo erschüttert. Bei der Explosion einer Autobombe vor dem Polizeihauptquartier am frühen Morgen wurden mindestens 4 Menschen getötet. Dutzende weitere wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten. Stunden später detonierte ein Sprengsatz bei einer U-Bahn-Station. Eine Person kam ums Leben, mehrere wurden verletzt. Bei einer dritten Explosion vor einer Polizeiwache gab es laut den Behörden keine Opfer. Zum ersten Mal seit Jahren ist der Umsatz mit Medikamenten in der Schweiz im letzten Jahr leicht um 0,1% zurückgegangen. Und dies trotz Bevölkerungswachstum und zunehmender Überalterung. Es werden immer mehr Generika statt Originalmedikamente verkauft, schreiben die Pharmaverbände in einer Mitteilung. Zudem werden günstigere patentgeschützte Medikamente verkauft. Gegen den Widerstand der Pharmaindustrie hatte der Bundesrat 2012 Preissenkungen bei patentgeschützten Medikamenten durchgesetzt. An der Syrien-Friedenskonferenz in Genf haben getrennte Verhandlungen mit den syrischen Bürgerkriegsparteien begonnen. Der UNO-Vermittler Lakhdar Brahimi hat sich zunächst mit der Delegation der syrischen Regierung getroffen. Am Nachmittag ist dann eine separate Verhandlung mit Vertretern der Exil-Opposition geplant, wie eine Sprecherin der UNO mitteilte. Zuvor hatte sich die Exil-Opposition geweigert, mit der Delegation der syrischen Regierung am gleichen Tisch über eine Friedenslösung zu verhandeln. In der Ukraine haben die Gegner von Präsident Janukowitsch ihre Proteste ausgeweitet. Sie verstärkten die Barrikaden im Zentrum von Kiew und blockierten Zufahrtswege zum Amtssitz des Präsidenten. Zudem wurde das Agrarministerium besetzt. Bei Temperaturen von minus 13 Grad brauche man das Gebäude, um sich aufzuwärmen, zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax einen Demonstranten. Auch aus anderen Regionen der Ukraine wurden Proteste gemeldet. In Thailand hat der oberste Gerichtshof entschieden, dass der Wahltermin hinausgeschoben werden dürfe. Er gab damit der Wahlkommission recht. Ministerpräsidentin Inglak Shinawat hatte entschieden, die vorgezogenen Parlamentswahlen am 2. Februar durchzuführen. Weil die Opposition keine Neuwahlen will und wegen Sicherheitsbedenken empfahl die Wahlkommission, die Parlamentswahlen später durchzuführen. Die Regierung vertrat jedoch die Ansicht, eine solche Verschiebung sei rechtlich nicht möglich. Der oberste Richter Indiens hat eine Untersuchung angeordnet zu einem Vergewaltigungsfall im Bundesstaat Westbengalen. Eine 20-jährige Frau war zu Wochenbeginn von mehreren Männern vergewaltigt worden. Und das nicht irgendwo im Geheimen, sondern gemäß Medienberichten vor Publikum und auf Anordnung des Dorfrates. Die Frau wurde auf diese Weise bestraft, weil sie eine Beziehung gehabt haben soll zu einem Mann einer anderen Volksgruppe. Inzwischen wurden 13 Verdächtige und der Präsident des Dorfrates festgenommen, wie die Polizei mitteilte. In Basel ist die Schweizer Harfenistin Ursula Holliger, 76-jährig, gestorben. Das geht aus der heute publizierten Todesanzeige der Familie hervor. Ursula Holliger machte sich als Solistin und Kammermusikerin weltweit einen Namen. Unter anderem spielte sie zusammen mit dem Berliner und den Wiener Philharmonikern und sie trat regelmäßig am Lucerne Festival auf. Tennis. Roger Federer verpasst am Australian Open in Melbourne den Einzug in den Final. Er hat gegen die Weltnummer 1 Rafael Nadal in 3 Sätzen 6-7, 3-6 und 3-6 verloren. Auf Nadal wartet mit Stanislas Wawrinka im Final am Sonntag bereits der nächste Schweizer. Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut hat bei der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo den 4. Rang erreicht. Siegerin wurde die deutsche Maria Hüfel-Riesch vor Tina Weirater aus Liechtenstein.
Rendezvous. Wir fragen gleich, wie stabil ist Ägypten 3 Jahre nach der Revolution? Die Medikamentenpreise sind gesunken, sind also alle Probleme gelöst, der Streit zwischen Pharmafirmen und dem Bund beigelegt. Er musste schießen, statt spielen zu können. Er hat Angst, eines Tages zu erwachen als Wahnsinniger.
Maybe one day I wake up crazy and that's it.
Wir lernen einen ehemaligen Kindersoldaten kennen, einen, der sich für Kinder mit einem ähnlichen Schicksal einsetzt. Dann viel Lob für die Berner Frauenklinik bei der Einweihung.
Die Eingangsräume, wo sehr viele Betonelemente sind, nachher das Licht in diesem Haus, die Transparenz und dass es von einer Frau gebaut wurde, ist mit ganz viel Sensibilität für die Anliegen der Frauen. Ich finde es ganz schön.
Nur 10 Jahre später ist diese Klinik ein Sanierungsfall, ein teurer Sanierungsfall. Kosovo oder Schweiz? Für wen kicken Shakiri, Chaka und Berami, wenn sie wählen können? Shakiri mag nicht klar antworten.
Klar fühle ich mich, so wie als Schweizer, auch als Kosovo-Albaner mich fühle und mit diesen Ländern auch in Verbindung immer wieder bin. Aber solange nicht klar ist, will ich da überhaupt gar nicht gross beurteilen.
Kosovo darf immerhin schon Freundschaftsspiele austragen. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.273 Punkten, minus 1,6%. Der Euro wird zu 1.22,38 gehandelt, der Dollar zu 89,18. Das Wetter. Am Nachmittag ist es im Norden wechselnd bewölkt. Ab und zu kann es noch kurz schneien, vor allem den Alpen entlang. Im Süden scheint mit Nordföhn die Sonne. Morgen liegt über dem Mittelland Nebel, sonst wird es ziemlich sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 2 Grad, im Süden 9 Grad.
Eigentlich würde man erwarten, dass viele Menschen in Ägypten in Feierlaune sind. Morgen vor 3 Jahren begann die Revolution, der Aufstand gegen Präsident Mubarak auf dem Tahrirplatz. Doch von Feierlaune keine Rede. Am Vormittag wurden in Kairo und in Gizeh 3 Anschläge verübt. Die Frage an unseren Nahost-Korrespondenten. Philipp Scholkmann, ist schon klar, was genau geschehen ist?
Es war 3-mal die Polizei im Visier heute Morgen. Der heftigste Anschlag galt sogar direkt dem Hauptquartier der Polizeikräfte. Das liegt am Rand der islamischen Altstadt, also mitten im Zentrum von Kairo. Da explodierte ein großer Sprengsatz, offenbar eine Autobombe, riss Fassadenteile weg und tötete, wie es heißt, 4 Menschen. Dutzende weitere seien verletzt worden. Danach gab es 2 kleinere Explosionen auf der anderen Nilseite. Da war einmal offenbar ein Polizeiauto das Ziel, nahe einer Metrostation im Doki-Quartier. Ein Polizist sei da getötet worden und ein 3. Sprengsatz explodierte vor einer Polizeistation nahe der Pyramiden von Giza und da gab es offenbar nur geringen Schaden.
Die Regierung macht die Muslimbrüder dafür verantwortlich. Sie seien schuld am Terror in Ägypten. Hat sich schon jemand zur Tat bekannt?
Es gibt tatsächlich jetzt Berichte über ein Bekennerschreiben. Eine radikale islamistische Untergrundorganisation habe sich bekannt zu dem Anschlag auf das Polizeihauptquartier. Sie steht Al-Qaida nahe und ist oder wäre dieselbe, die sich im letzten halben Jahr mehrfach schon zu vergleichbaren Anschlägen auf Sicherheitskräfte in Ägypten bekannt hat. Während sich die Muslimbrüder ja jeweils distanzierten von solchen Gewaltakten, aber seit dem Umsturz im Sommer der Absetzung des Muslimbruders Mohamed Mursi als Präsident macht das neue Regime keine großen Unterscheidungen mehr und wirft tatsächlich auch die Muslimbrüder jeweils in denselben Topf feindlicher islamistischer Organisationen und bezeichnet sie auch pauschal als Terroristen.
Zum Schluss Ihre Einschätzung, ist Ägypten doch weniger stabil, als die Militärregierung nach der Abstimmung zur Verfassung versprochen hat?
Die Militärregierung hat diese Verfassungsabstimmung ja sogar als ersten Schritt zurück zur Demokratie und zur Stabilität gepriesen, effektiv. Aber die Ereignisse wie heute zeigen, dass die Spannungen im Land nach wie vor sehr groß sind und das neue Regime mit seiner Politik der harten Hand gegenüber den Islamisten bis jetzt keineswegs diese versprochene Ruhe ins Land gebracht hat.
Danke nach Beirut, danke Philipp Scholkmann. Bundesrats gegen Pharmafirmen. Diese zwei Parteien stritten sich in den letzten Jahren immer wieder darum, wie teuer Medikamente sein dürfen. Der Bundesrat senkte die Preise, damit die Krankenkassenprämien nicht noch stärker steigen. Die Pharmafirmen wiederum zogen vor Gericht. Erst im letzten Frühling einigte man sich auf einen Kompromiss. Und der Kompromiss hält, wie sich heute zeigt. Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer.
Für einen kurzen Moment war er wieder da, der Eindruck, dass der Streit zwischen Bund und Pharmafirmen wieder aufflammt. Als Bundesrat Alain Berset im Herbst neue Preissenkungen verfügte, gab es postwendend 15 Einsprachen. Beide Seiten bemühen sich jedoch zu betonen, es gehe nicht mehr um Grundsätzliches. Als Einzelfälle bezeichnet sie Thomas Kurni, Generalsekretär des Branchenverbandes Interpharma.
Wenn es um andere Fragen geht, Einzelfragen, dann ist es das Recht der Firmen, das zu tun. Aber man muss das im Kontext sehen von über 500 überprüften Medikamenten, sind weniger als 20 kontrovers.
Bestätigt wird dies auch vom Bundesamt für Gesundheit. Entstanden war der Streit im 2012, weil der Bund bei der Senkung der Preise für alte Medikamente anders vorgegangen war als früher. Statt die Preise für vergleichbare Medikamente anderer Firmen mit einzubeziehen, zählte nur noch, wie viel dasselbe Medikament im Ausland kostet. Das passierte ausgerechnet in jenem Moment, als der Schweizer Franken immer stärker wurde und sich damit die Preisunterschiede noch deutlicher zeigten. Die Pharmafirmen fürchteten um ihre Gewinne und gingen vor Gericht. Ein Kompromiss im Frühjahr 2013 hat die Situation dann entschärft. Die Pharmafirmen schluckten die bittere Pille und zogen ihre Beschwerden gegen den Systemwechsel zurück. Dafür erklärte sich der Bund bereit, die Fristen für die Zulassung neuer Medikamente zu verkürzen. Ein Kompromiss, der bis heute hält, wie Thomas Hölzle, Präsident der Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz, sagt.
Die ersten Einschätzungen, denke ich, sind positiv, aber man sollte über eine gewisse Zeit eine Studie, ein Monitoring machen, damit man dann wirklich auch sieht, ob beide Seiten alles einhalten können.
Denn ein Kompromiss ist noch keine Lösung. Über die Preisfestsetzung bei den Medikamenten wird weiter diskutiert. Statt sich aber vor Gericht zu streiten, sitzen nun alle Parteien zusammen an einem Tisch. Peter Launer, Sprecher des Eidgenössischen Departements des Innern.
Dort sitzen die Pharma, die Konsumenten, die Versicherer, aber auch der Preisüberwacher am Tisch. Ziel ist, dass wir das System anpassen können, damit wir möglichst wenig Reibungsfläche haben.
Man hofft auf allen Seiten auf eine Einigung noch in diesem Jahr. Für die Patientinnen und Patienten hatten die Preissenkungen aber bereits positive Auswirkungen. Heute wurde bekannt, dass 2013 trotz mehr verkaufter Medikamente weniger Geld in die Kassen der Pharmafirmen geflossen ist.
Philipp Mayer, Rendezvous, es ist 17 Minuten vor 1. Der britische Premierminister David Cameron hatte heute am WEF seinen großen Auftritt. Er präsentierte einen grandiosen Werbespot für sein Land, um möglichst viele der vor Ort versammelten Investoren nach Großbritannien zu locken. Weniger Klartext sprach er auf Fragen zur britischen Einwanderungspolitik. Da wich er elegant aus. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer hörte Cameron zu.
David Cameron ist ein geübter WEF-Gänger. Bereits zum 8. Mal weilte er in Davos. Eloquent pries er im großen Plenarsaal die Vorzüge der britischen Wirtschaft.
So this is Britain. Open, pioneering, creative, innovative and frankly ready for your investment.
Großbritannien sei ein offenes Land, innovativ und kreativ und offen für Investitionen, lud er die versammelten Wirtschaftsführer ein. Dank umfassenden Reformen, dazu gehören Steuersenkungen, ein schmerzhafter Sparprogramm und Investitionen ins Bildungssystem, sei es Großbritannien gelungen, die Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern. Dank flexibleren Arbeitsgesetzen hätten beispielsweise der Ölkonzern BP oder der Autobauer Nissan tausende neuer Arbeitsplätze geschaffen, rief Cameron in den Saal. In der anschließenden Fragerunde gab es dann aber auch angriffige Voten zu seiner Wirtschaftspolitik. So kritisierte eine schwedische Europarlamentarierin, Großbritannien sei weit offen für internationales Kapital, stelle aber gleichzeitig Hürden auf gegen Arbeitskräfte aus Rumänien und Bulgarien. Cameron winkte ab, es brauche lediglich längere Übergangsbestimmungen, andernfalls werde Großbritannien von Arbeitskräften aus den neuen ärmeren EU-Ländern überflutet.
I would argue that is practical, good, conservative common sense, and frankly that's something the European Union needs a lot of.
Der britische Premier hofft auf neues Kapital und Investitionen für sein Land. Und gleichzeitig hofft er, mit seiner strikten Migrationspolitik dem Wahlvolk zu gefallen.
Meldungen wie diese sind ein Lichtblick. 23 Kindersoldaten werden in der Zentralafrikanischen Republik befreit. Oder die burmesische Armee lässt weitere Kindersoldaten frei. Aber das sind Einzelfälle. Immer noch werden weltweit 250.000 bis 300.000 Kinder in kriegerischen Auseinandersetzungen eingesetzt, als Soldaten oder Kämpferinnen, als Kuriere oder Wachen. Auch Konkelei wurde einst als Kindersoldat mobilisiert, auf der Seite der sudanesischen Volksbefreiungsarmee. Veronika Meyer hat mit ihm gesprochen.
Konkelei hat seine Geschichte schon oft erzählt, immer und immer wieder, seit bald 20 Jahren. Geholfen hat es ihm nicht.
Well, it does not help me, and I'm always very clear about it that maybe one day I wake up crazy and that's it.
Eines Tages, sagt er, wache ich vielleicht auf und werde wahnsinnig. Und das war's dann. 30 Jahre alt ist Konkelei heute, ein großer, feingliedriger Mann. Er stammt aus Bor, aus jener Stadt nördlich der südsudanesischen Hauptstadt Juba, die in den vergangenen Wochen heftig umkämpft war. Kon war 4 Jahre alt, als die sudanesische Volksbefreiungsarmee SPLA damals Mitte der 1980er Jahre im Süden des Sudan Leute mobilisierte, für den Kampf gegen die Soldaten der sudanesischen Zentralregierung und für mehr Autonomie. Denn damals gehörte der Südsudan noch zum Sudan. Die SPLA kam in die Städte und Dörfer und nahm den Familien die Buben weg. Sie würden in den Lagern der SPLA die Schule besuchen können, sagten die Rebellen den Eltern. Auch der kleine Kon und sein Bruder wurden eingezogen. Und so endete Konkeleis Kindheit, bevor sie richtig begonnen hatte. Etwa 10 bis 20.000 Jungen seien sie gewesen, die ins benachbarte Äthiopien gebracht wurden, erzählt Kon.
And then we moved for almost 15 days on foot, a journey that was so heavy and exhausting.
Wir waren fast 2 Wochen lang unterwegs, zu Fuß. Ein anstrengender Marsch, viele haben ihn nicht überlebt, weil sie verdursteten oder verhungerten oder einfach aufgaben, weil sie zu erschöpft waren. In den Lagern wurden die Knaben dann tatsächlich unterrichtet, doch vor allem wurden sie für den Kampf ausgebildet.
The way that they bring the training over to you is done in the same way that they do it to a 30 years old or 35 years old person.
Sie seien Kinder gewesen, sagt Konkelei, aber sie wurden behandelt wie Erwachsene. Das gleiche harte Training, die gleiche taktische Schulung, den ganzen Tag. Wer einen Fehler machte, wurde bestraft. Die Kinder wurden geschlagen, unter Wasser gedrückt oder mussten stundenlang an der Sonne stehen. Heute, so sagt Konkelei, würde er dies Folter nennen. Er spricht bedächtig, überlegt und schaut sein Gegenüber immer wieder aufmerksam an. Auch der kleine Kon machte Fehler. Denn Fehler sind menschlich, doch für Menschlichkeit, für Gefühle gab es keinen Platz. Warst du emotional, sagt Kon, dann wusstest du, deine Tage sind gezählt.
If you keep yourself to be an emotional person, then you know your days are numbered.
Mit etwa 10 Jahren floh er aus dem Ausbildungslager. Er wollte weg. Nicht, weil er nicht kämpfen wollte, sondern gerade deswegen und weil er sich endlich eine richtige Schulbildung wünschte.
I become very angry from the SPLA that they keep saying that I'm young and cannot fight and therefore go to school and there was no.
Ich war wütend auf die SPLA, weil sie mir immer sagten, du bist noch zu jung für den Kampf, du musst zur Schule. Irgendwann gewinnen wir den Krieg und dann brauchen wir gut ausgebildete Leute. Aber da war nicht wirklich eine Schule im Lager. Also beschloss ich, zu gehen und mich um meine Ausbildung zu kümmern.
Therefore I decided to go and look for education.
Über Umwege gelangte Con nach Khartoum, Sudans Hauptstadt, und ging dort zur Schule. Später, gegen Ende der 1990er Jahre, flüchtete er in die Niederlande. Dort erhielt er Asyl, studierte und wurde schließlich Anwalt. Vor wenigen Jahren kehrte er in seine Heimat zurück, lebt heute mit seiner Familie in der südsudanesischen Hauptstadt Juba und engagiert sich unter anderem gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten. Ein Problem seien die Kleinwaffen, sagt Con Kelley, Kalaschnikows zum Beispiel, die auch von Kindern bedient werden könnten. Würde die Produktion und Verbreitung gestoppt, könnte das bereits einiges bewirken.
Frankreich und die Schweiz. In dieser Beziehung steckt derzeit der Wurm, könnte man meinen, bei uns in der Schweiz. Nicht nur wegen des Streits über die Erbschaftssteuer, sondern auch wegen des Bankgeheimnisses. Ganz anders sehen das französische Parlamentarier, die derzeit auf Besuch sind hier. Die Schweiz und Frankreich, das seien doch Freunde. Géraldine Eicher berichtet.
Wenn Franzosen von der Schweiz sprechen, heißt es rasch «Nos amis suisses». Das wird hierzulande oft als Floskel mit wenig Wahrheitsgehalt aufgenommen. Leider meinten die französischen Parlamentarier heute. Sie empfänden die Schweizerinnen und Schweizer wirklich als Freunde. Und unter Freunden finde man immer Lösungen, auch beim Thema Informationsaustausch und Banken. Da müsse sich die Schweiz wohl noch öffnen, sagte Michel Piron von der Mittepartei UDI.
Ich glaube, là vous avez peut-être à vous ouvrir. Comme nous, on a à nous ouvrir, si vous voulez, sur certains autres sujets.
Sollte das Erbschaftssteuerabkommen zwischen den beiden Ländern im Schweizer Parlament tatsächlich scheitern, dann müssten Kompromisse am runden Tisch gefunden werden.
Ça me paraît tout à fait nécessaire. Bon, ben les compromis, hein, ils se font généralement à partir de positions très différentes, voire très divergentes. Il faut continuer à discuter.
Zurückhaltend äußerten sich die französischen Parlamentarier zur Einwanderungspolitik der Schweiz. Auch Frankreich habe Probleme aktuell mit eingewanderten Rumänen und Bulgaren. Bei solchen Fragen gelte es stets, mit der nötigen politischen Reife Entscheide zu fällen, sagte der Sozialist Marcel Rougemont. Er ermunterte die Schweizer aber auch, ihren Blick nicht nur auf Probleme zu richten, sondern auch auf Projekte, wo die Zusammenarbeit gut funktioniere. Auf den Handel, die Bildung, die Sicherheit. Selbst im Verkehrsbereich, wo man sich gegenseitig immer vorgeworfen habe, nur für sich zu schauen, werde heute gemeinsam geplant.
Il serait fou de ne regarder que la question qui pose problème. Regardons l'ensemble. Et quand je regarde l'ensemble, je pense que les relations entre la Suisse et la France sont des relations tout à fait confiantes.
In Europa heißt es stets alle für einen. Die Schweiz hingegen funktioniere nach dem System einer für alle und alle für einen. Da könne sich Europa von der Schweiz inspirieren lassen, könne lernen, mehr Rücksicht auf die einzelnen Länder zu nehmen.
Je me dis, tiens, après tout, si l'Union européenne pouvait regarder un peu plus le fonctionnement de la Suisse, on pourrait y avoir une inspiration positive pour l'Union européenne et son avenir.
Und auch Frankreich selbst könne viel von der Schweiz lernen, bei der dualen Bildung etwa oder bei der Drogenpolitik, da sei die Schweiz vorbildlich. Viel Verständnis also für die Schweiz und ihre Eigenheiten. Anzumerken ist jedoch, in diesen parlamentarischen Delegationen sitzen oft genau jene, die sowieso schon Sympathie für das andere Land verspüren. Die Ehefrau eines der französischen Abgeordneten ist Grenzgängerin. Wohnsitz in Frankreich, Arbeit in der Schweiz. Kein Wunder, ertönt die Kritik da etwas leiser.
Géraldine Eicher. Es ist ein Babyrekord. 1600 Kinder erblickten letztes Jahr in der Berner Frauenklinik das Licht der Welt. Aber nicht deswegen ist die Klinik beim Inselspital in den Schlagzeilen, sondern weil sich das architektonische Meisterwerk als Fehlkonstruktion entpuppt. Die Folgen: das erst 10-jährige Gebäude muss saniert werden und, damit die gebärenden Frauen weiterhin einen Platz haben, braucht es einen Ersatzbau. Brigitte Mader.
Ein städtebaulicher Akzent soll die Berner Frauenklinik sein. Dieser 130 Meter lange Bau mit viel Beton und Glas, ein architektonischer Blickfang auf dem Areal des Inselspitals. Gegen Ästhetik hat Urs Birchler, Direktionspräsident des Inselspitals, grundsätzlich nichts. Ihn stört aber:
der Exklusivität der Architektur hat man erste Priorität gegeben und das darf nicht sein.
Exklusive Architektur. Bei der Eröffnung 2002 war die damalige Berner Baudirektorin Dori Schär des Lobes voll.
Die Eingangsräume, wo sehr viele Betonelemente sind, finden die Wirkung, die das gibt, ist so toll. Nachher das Licht in diesem Haus, die Transparenz. Und dass es von einer Frau gebaut wurde, ist mit ganz viel Sensibilität für die Anliegen der Frauen. Ich finde es ganz schön.
Baudirektorin Schö ist heute nicht mehr in der Regierung. Denn Ärger mit dem 125 Millionen Bau baden andere aus. Und Ärger gibt es zuhauf. 3600 Baumängel tauchten auf, kurz nach der Eröffnung. Die Fassade undicht, Parkplätze fehlten, Heizkörper gingen vergessen. Es folgten Nachbesserungen für mehrere Millionen. 5 Jahre nach der Einweihung die folgenschwerste Entdeckung. Der Betonträger, der den 6-stöckigen Bau stützt, hatte sich verformt. Fazit: Das Gebäude ist weder stabil noch erdbebensicher. Ein weiterer Zwischenfall dann im letzten Herbst. Der Abbruch einer Betonstufe im Treppenhaus macht definitiv klar, die Berner Frauenklinik ist alles andere als ein Meisterwerk der Baukunst. Inseldirektor Urs Birchle sagt so:
Da muss ich ehrlich sein, da habe ich mich schon einige Male geärgert und wie viel Arbeit das uns verursacht und auch wirklich Sorgen bereitet. Ja, das ist absolut so.
Notfallmäßig ist das Gebäude zwar stabilisiert, doch die Sanierung drängt. Gleichzeitig sollen die Frauen weitergebären können. Ein provisorisches Ersatzspital gleich nebenan soll dies ermöglichen. Geplanter Baustart diesen Sommer. Kostenpunkt über 40 Millionen Franken plus gut 13 Millionen für die Sanierung der Berner Frauenklinik. Viel Geld für die Reparatur einer Fehlkonstruktion. Da fragt sich, wer trägt die Verantwortung und wer soll das bezahlen? Das Generalunternehmen, das den Bau leitete? Nein. Klar ist zwar, das Gebäude hätte man so nicht bauen dürfen, doch die Mängel wurden nach Ablauf der Garantie entdeckt. Also der Kanton Bern, damals Bauherr des Gebäudes, auch nicht. Der Kanton, das zeigten Gutachten, habe keine Fehler gemacht. Und für ihre Infrastruktur müssen die Berner Spitäler heute sowieso selber aufkommen. Dennoch, Inseldirektor Birchle hofft auf Goodwill.
Da ist eben für uns wirklich an der Grenze des Tragbaren ist und weil wir da nicht selber gebaut haben, ist der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung des Inspitals der Meinung, der Kanton müsse auch mittragen.
So oder so zahlt die Allgemeinheit den Baupfusch Frauenklinik. Via Steuern, wenn der Kanton Bern noch einspringt, via Krankenkassenprämien, wenn das Inselspital den Schaden doch selber berappen muss.
Brigitte Mader. Und kurz vor eins noch dies. Granit Xhaka gegen Xherdan Shaqiri. Die beiden Ausnahmetalente der Schweizer Nationalmannschaft spielen heute in der deutschen Bundesliga gegeneinander. Xhaka und Shaqiri, beide sind so gut, dass die Schweiz befürchtet, sie einst an deren zweites Heimatland zu verlieren. Der Kosovo darf zwar noch nicht an Weltmeisterschaften mitspielen, aber die FIFA hat Kosovo jetzt immerhin erlaubt, Freundschaftsspiele auszutragen. Reto Held.
Der Kosovo hat einen beschwerlichen Weg vor sich, wenn Shaqiri und Co. dereinst für seine Nationalmannschaft spielen sollen. 3 Hürden stellen sich den Südosteuropäern in den Weg. Als erstes muss der Kosovo Vollmitglied bei der FIFA werden. Gemäß Spitzenfunktionären beim Fußball-Weltverband verlangt die FIFA dafür aber die Mitgliedschaft Kosovos bei der UNO, obwohl das laut FIFA-Statuten gar nicht unbedingt nötig wäre. Eine hohe Hürde, sagt Fredrik Steiger, UNO-Korrespondent von Schweizer Radio und Fernsehen. Denn der Kosovo hat in der UNO 2 äußerst mächtige Gegner.
Sowohl China wie Russland haben Angst, irgendwann könnten Teile des eigenen Landes die Unabhängigkeit und die UNO-Mitgliedschaft anstreben. Im Fall China beispielsweise Tibet, im Fall Russland Teile des Südkaukasus. Und deswegen ist man in Peking und in Moskau entschieden dagegen, dass Kosovo als UNO-Mitglied anerkannt wird.
Und das werde sich in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Bleibt für den Kosovo nur die Möglichkeit, sich mit Serbien zu einigen, was laut den meisten Südosteuropa-Experten in den nächsten Jahren fast ausgeschlossen werden kann. Die Hürde, Vollmitglied in der FIFA zu werden, ist also schon hoch genug. Die zweite ist aber nicht weniger anspruchsvoll. Im Moment gibt es keine rechtliche Grundlage für einen Wechsel der Schweizer Nationalspieler. Die FIFA verweist auf Anfrage auf die Statuten, die klar sagen, wer für eine Nation ein Wettbewerbsspiel bestritten hat, kann nicht mehr wechseln. Es bräuchte also eine Statutenänderung oder eine Sonderregelung, damit Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka und Valom Berami doch noch für den Kosovo spielen könnten. Die dritte Hürde, die der Kosovo meistern muss, scheint dann aber machbar. Letztlich müssen die Spieler auch wechseln wollen und dafür gibt es klare Anzeichen. Shakiri, Chaka und Berami unterschrieben 2012 eine Petition, die von der FIFA verlangt, den Kosovo als Vollmitglied aufzunehmen. Zudem gibt es von keinem der drei ein klares Bekenntnis zur Schweiz. Bei Sherdan Shakiri klingt das dann so.
Klar fühle ich mich, ich habe das schon oft betont, dass ich so wie als Schweizer, auch als Kosovo-Albaner mich fühle und mit diesen Ländern auch in Verbindung immer wieder bin. Aber solange nicht klar ist, will ich da überhaupt gar nicht gross beurteilen.
Dennoch zeigt die Erfahrung, dass es gerade jungen Nationen häufig gelingt, Doppelbürger für sich zu gewinnen. Was die Schweiz im Fall Kroatien erleben musste, als sie mit Mladen Petric und Ivan Rakitic gleich zwei sehr grosse Talente verlor. Wenn die Nationalmannschaft des Kosovo sportlich einigermaßen interessant ist, ist die Chance gross, dass die drei wechseln möchten. Ob sie auch dürfen, ist aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich. Zu hoch scheinen die Hürden, dass es der Kosovo schnell in die UNO schafft und dann auch noch eine Änderung der FIFA-Statuten erreicht.
Reto Helz. Und hier heißt es gleich Bühne frei für einen großen Schauspieler. Mario Adorf. Er erzählt bei Susan Brunner gleich über sein Leben und seinen neuesten Film. Zuerst aber noch die Schlagzeilen und die bringt uns Pascal Schmitz.
Drei Anschläge haben die ägyptische Hauptstadt Kairo erschüttert. Bei der Explosion einer Autobombe vor dem Polizeihauptquartier am frühen Morgen wurden mindestens vier Menschen getötet. Ein Anschlag auf eine U-Bahn-Station forderte ein Todesopfer. Bei der dritten Explosion gab es keine Opfer. Zum ersten Mal seit Jahren ist der Umsatz mit Medikamenten in der Schweiz im letzten Jahr leicht um 0,1% zurückgegangen. Verantwortlich dafür ist laut den Pharmaverbänden unter anderem, dass mehr günstige Generika verkauft werden. An der Syrien-Friedenskonferenz in Genf haben getrennte Verhandlungen mit den syrischen Bürgerkriegsparteien begonnen. Die Exilopposition hatte sich geweigert, mit der Delegation der syrischen Regierung am gleichen Tisch über eine Friedenslösung zu verhandeln. Roger Federer verpasst am Australian Open in Melbourne den Einzug in den Final. Er hat gegen die Weltnummer 1 Rafael Nadal in drei Sätzen verloren. Auf Nadal wartet mit Stanislas Wawrinka im Final am Sonntag bereits der nächste Schweizer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.